Ja, wie ist das mit Jesus? Es ist ja vieles in unserem Leben genauso, wie wir das eben gesehen haben. Eine Unzahl von Wahlmöglichkeiten. Das fängt bei McDonald's an und hört bei Deutschland sucht den Superstar auf. Und dazwischen gibt es unglaublich viele Möglichkeiten zu wählen. Manchmal, glaube ich, wünschen sich manche Menschen einfachere Verhältnisse, wo man einfach in den Supermarkt geht und Butter kauft. Und zwar die Butter, die da ist, die eine. Und nicht wählen muss zwischen der irischen und der für 75 Cent und noch drei anderen Sorten. Herzlich willkommen heute Abend zum letzten Abend der Hochschulabende dieses Jahr in Münster. Über diesem Abend steht die Überschrift "Begeistert von dem, was mich leben lässt". Begeistert. Menschen lassen sich ja von vielem begeistern. Die, die eben hier zu sehen waren, waren ja alle in irgendeiner Weise begeistert von Jesus. Zumindest fanden sie ihn so interessant, dass sie ihn irgendwie haben wollten. Und zwar irgendwie auch entsprechend ihrer Vorstellung eben. Menschen lassen sich von vielem begeistern. Und ich finde es gut. Begeisterung ist etwas unglaublich Schönes. Begeisterte Menschen haben etwas Ansteckendes an sich. Also was wäre unsere Gesellschaft, was wäre unsere Welt ohne Menschen, die von etwas begeistert sind? Also denkt nur mal knappes Jahr zurück, Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Was war das für ein Bild von Begeisterung? Das war doch super. Ganz anders als in so einem Hörsaal zum Beispiel. Menschen, die begeistert sind oder eine Atmosphäre von Begeisterung, das hat etwas zu tun mit einem positiven, mit einem lebensbejahenden Unterton. Wer nicht begeistert ist, wer das nicht kennt, dem fehlt, glaube ich, etwas ganz Entscheidendes in seinem Leben. Welche Situationen fallen uns sonst ein, wo Begeisterung eine Rolle spielt, wo Begeisterung zum Vorschein kommt? Natürlich Fußball. Also ich merke das bei meinen Töchtern. Die haben uns, meine Frau und mich, fast zum Fußball bekehrt. Es fehlt nicht mehr viel. Aber das Familienleben gruppiert sich sozusagen um die Sportschau herum. Die sind völlig begeistert. Sie sind natürlich auch völlig aufgebracht, vor allem die Jüngere, wenn einer ihrer geliebten Spieler gefoult wird oder gar vom Platz gestellt wird. Zuletzt Klose, das fand sie überhaupt nicht gut. Als Deutschland bei der WM rausflog, hatten wir ein richtiges Problem in unserer Familie. Bentje saß vor dem Fernseher und heulte. Sie war völlig fertig. Sie war richtig fertig. Sie war am Ende mit ihren Nerven, mit ihren Kräften, auch irgendwie am Ende mit ihrer Begeisterung. Fußballfans, okay, das ist also ein Beispiel für Begeisterung. Natürlich gibt es auch andere Beispiele für Begeisterung. Menschen, deren favorisierte Partei die Wahl gewonnen hat, vielleicht. Oder natürlich Kinder. Ich glaube, man muss in einen Kindergarten gehen, um mal zu sehen, was begeisterte Kinder sind. Oder auch in eine Schule, wenn es gut funktioniert. Kinder, die begeistert sind, sind super, weil sie für nichts anderes Augen haben, als eben das, wofür sie begeistert sind. Das füllt in dem Moment ihr ganzes Wesen, ihr Leben aus. Das ist ihr Ding. Sie sind begeistert, vielleicht weil ihnen etwas gelungen ist, weil sie etwas gebaut haben, etwas gemalt haben, geschrieben haben, weil irgendetwas geglückt ist. Wofür kannst du dich begeistern? Wofür kannst du dich begeistern? Ein gutes Essen vielleicht? Da wäre ich dann auch mit von der Partie. Eine Reise in ein exotisches Land? Ein bestandenes Examen? Oder Begeisterung für die große Liebe? Sicher gibt es noch ganz viel mehr Möglichkeiten, wovon ihr begeistert sein könntet. Ein tolles neues Auto oder mindestens mal ein Fahrrad, schicke Wohnung. Ein Arbeitsplatz, der schon jetzt sicher ist, das wäre auch was. Da könnte Begeisterung aufkommen. Menschen sind begeistert ganz oft, verständlicherweise, von ihrem Erfolg, den sie haben. Künstler zum Beispiel. Manche, die denken, er kommt jetzt, weil sie unter die Fittiche von Dieter Bohlen gekommen sind. Vielleicht klappt es ja auch, bin mir nur nicht so ganz sicher. Andere sind begeistert von ihrem wirtschaftlichen Erfolg. Ich denke an Ingvar Kamprad. Weiß nicht, ob ihr den kennt, gut 80 Jahre alt, der Erfinder von IKEA. Ingvar Kamprad ist von IKEA und von seinem Erfolg so begeistert, wenn der ein IKEA-Möbelhaus besucht, der umarmt jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin. Es ist für manche etwas befremdlich, aber der ist einfach so begeistert davon, dass seine Idee gezündet hat, dass das funktioniert. IKEA gibt es, glaube ich, seit ungefähr 60 Jahren oder ein bisschen weniger vielleicht. Der ist begeistert davon, nimmt jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin in den Arm, egal wo auf der Welt. Das ist nicht immer überall gleich einfach, glaube ich. Und außerdem sind es eine ganze Reihe von Leuten, die bei IKEA arbeiten. Sicher begeistert von seinem Erfolg ist auch Bill Gates. Natürlich. Ganz klein angefangen und plötzlich ein Imperium, das, wenn man so will, ihm gehört, das ist schon was. Begeistert sind Nobelpreisträger, Künstler, Politiker, Forscher, je nachdem. Ganz viele Möglichkeiten, begeistert zu sein. Ich wünsche euch sehr, dass es Momente in eurem Leben gibt, an denen ihr begeistert seid, weil etwas einfach gut ist und rund und gelungen und euch vermittelt, ja super, es geht irgendwie weiter mit meinem Leben, es geht vorwärts, es geht voran. In der Bibel, im Lukas-Evangelium, da berichtet eben dieser Lukas, übrigens ein Akademiker, ein Arzt, von einem Menschen, der auch begeistert ist. Der ist auch begeistert von seinem Erfolg. Und Lukas ist der einzige Evangelist, der von diesem Menschen berichtet. Diese kurze Szene möchte ich uns gerne vorlesen. Lukas überliefert: Als Jesus durch Jericho zog, liefen viele Menschen zusammen. Unter ihnen war Zachäus, der Oberaufseher über alle Zolleinnehmer. Er war sehr reich. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen, aber er war sehr klein und niemand machte ihm Platz. Da rannte er ein Stück voraus und kletterte auf einen Maulbeerbaum, der am Wege stand. Von hier aus konnte er alles überblicken. Als Jesus dort vorbeikam, entdeckte er ihn. Zachäus, komm schnell herunter, rief Jesus. Ich möchte heute dein Gast sein. Im Nu war Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Die anderen Leute empörten sich über Jesus. Jeder weiß doch, dass Zachäus nur durch Betrug reich geworden ist. Wie kann Jesus nur dieses Haus betreten? Zachäus wurde auf einmal sehr ernst. Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen. Und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist ein großer Tag für dich und deine Familie. Denn Gott hat euch heute als seine Kinder angenommen. Du warst einer von Abrahams verlorenen Söhnen. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Normalerweise bin ich an jedem Abend so in drei Schritten mit euch gemeinsam durch einen Text hindurchgegangen. Weil es der letzte Abend ist, machen wir heute vier Schritte. Der erste Schritt, der große Zachäus. Der große Zachäus. Das war ein erfolgreicher Mensch seiner Zeit, Zachäus. Auf jeden Fall. Unter welchen Umständen kommt er eigentlich zu seinem Erfolg? Israel, die Provinz Judäa, ist damals besetzt von den Römern. Die Römer haben das Sagen. Auch in der Stadt Jericho, in der Zachäus lebt. Jericho ist eine nicht unwichtige Stadt. Wir wissen einiges über Jericho. Wir wissen, dass Jericho eine sehr, sehr alte Stadt ist. Man sagt, sie gehört zu den ältesten Städten dieser Welt. Und Jericho liegt 259 Meter unter dem Meeresspiegel. Auch darin ist diese Stadt einzigartig. Jericho, die Stadt, wird gespeist von einer Quelle. Da sprudeln 4.500 Liter Wasser je Minute. Also eine Stadt, die, ja, der es gut ging. Da konnte man leben. Eine riesige, fruchtbare, subtropische Oase. In einer Gegend, in der es sonst nicht so sehr grün war. In Jericho kreuzen sich wichtige Verkehrswege, ein wichtiger Handelsplatz, deswegen natürlich auch Zoll. Alles in allem, also eine Stadt mit Wohlstand und Tradition. Vielleicht so wie Münster? Möglicherweise. In dieser Stadt lebt und arbeitet Zachäus. Sein Name, Zachäus, verrät urjüdische Wurzeln. Er kommt aus einer alten jüdischen Tradition. Allerdings seine Lebenssituation jetzt, im Moment dieser Geschichte, dieser Szene, steht dazu im Gegensatz. Er wird beschrieben von Lukas als Oberaufseher über alle Zolleinnehmer. Also der Oberzöllner, der ganz Oberste. Was bedeutet das? Was hieß das? Oder was heißt das eigentlich? Die Provinz Judäa, zu der Jericho gehört, steht seit 6 nach Christus unter römischer Verwaltung. Und die Zölle werden von den Römern an Zollpächter verpachtet. Und diese Zollpächter waren dazu verpflichtet, den Römern eine festgesetzte Summe zu zahlen. Für die Menschen, die eben diese Zollstation passierten. Es war ihnen aber völlig freigestellt, und das war den Römern wahrscheinlich einfach egal, wie viel diese Zolleinnehmer tatsächlich kassiert haben. Und wir wissen, dass sie eben kräftig zugelangt haben, wie das ja bei vielen Menschen ist, die es mit Finanzen zu tun haben. Diese Zöllner langen einfach kräftig zu. Und wenn jemand da durch will und ein starkes Interesse daran hat, ist es natürlich klar, dann zahlt er auch. Wir zahlen ja auch oft mehr als das, was eigentlich angemessen ist, weil wir etwas unbedingt haben wollen. Also wer hat sich nicht schon mal bei eBay vertan und am Ende gedacht, naja, ich wollte es unbedingt haben, aber so viel wollte ich eigentlich nicht ausgeben. Aber wenn so kurz vor Schluss die Gebote nach oben gehen, naja, wer will da schon aussteigen, so kurz vor dem Ziel? Die Mehreinnahmen, die diese Zolleinnehmer kassieren, die wandern völlig ungehindert in ihre eigenen Taschen, in ihren eigenen Haushalt. Und deshalb sind diese Zolleinnehmer verhasst. Und der Oberaufseher natürlich besonders. Einerseits arbeiten sie mit den römischen Besatzern zusammen und andererseits sind sie einfach unehrliche Aussauger. Wahrscheinlich gehörten sie damals zu den am wenigsten geachteten Menschen. Und wie alle Zollpächter ist Zachäus aber eben verhasst, aber eben doch erfolgreich. Vermutlich, kann man sich schon vorstellen, ist er begeistert von seinem Wohlstand. Es geht ihm gut. Er wird ein schönes Haus gehabt haben, Familie, Personal. Ihm wird es an nichts gefehlt haben. Wahrscheinlich war er hochintelligent, organisatorisch begabt, gesellschaftlich gewandt, griechisch gebildet. Das war schon einer. Der gehörte zur Elite. Vielleicht würden wir heute sagen Millionär oder sowas ähnliches. Oberschicht. Für den Evangelisten Lukas reicht ein kleiner kurzer Satz, um zu beschreiben, was das für ein Mensch ist. Er war sehr reich. Er war sehr reich. Das genügte damals und genügt auch uns, damit ein inneres Bild entsteht von einem Menschen und dem, wie er lebt. Er war sehr reich. Überlegt euch einen Menschen, der sehr reich ist. Und malt euch das mal aus, dann kommt ihr auf bestimmte Dinge. Also bei uns in Hamburg fahre ich dann sozusagen jetzt gedanklich an der Elbchaussee lang und gucke mir diese Villen an, wobei es eigentlich mehr Schlösser sind, und denke, genau, wer wohnt da so alles? Der Herr Remsmar, der Michael Otto vom Otto-Versand, der Eugen Block von Blockhaus, Steakhouse-Kette. Und was es da noch so alles gibt? Bekannte und auch Unbekannte, auf jeden Fall Leute mit Geld. Dem macht das nichts aus, wenn man einen Gartenbauer ordert und der pflanzt eine Hecke. Und ich weiß zum Beispiel nur aus D-Mark-Zeiten noch. Und da kostet der Meter Hecke 10.000 Mark. Und wenn das 200 Meter sind, dann sind das eben 200 Meter. Und dann wird das gepflanzt und es wird auch bezahlt. Er war sehr reich. Mehr muss Lukas nicht sagen. Das reicht. Wir können uns vorstellen, was es heißt, reich zu sein. Dem Zachäus fehlt es an nichts. Der große Zachäus. Der zweite Schritt oder der zweite Gedanke, der kleine Zachäus. Er scheint ja nicht uneingeschränkt glücklich zu sein, der Zachäus. Irgendetwas treibt ihn, sich auf die Suche nach Jesus zu machen. Lukas überliefert das nicht, was das eigentlich ist. Aber Zachäus möchte Jesus begegnen. Und es wirkt wie eine Ironie des Schicksals. Zachäus kann Jesus nicht sehen. Der große Zachäus, der reiche Zachäus, kann Jesus nicht sehen, weil er einfach klein ist. Die Menge lässt ihn nicht durch. Vielleicht kann man nochmal sagen, lassen Sie mal die Kinder nach vorne. Das würde noch funktionieren. Aber lassen Sie mal nach Zachäus nach vorne? Nee, das funktioniert nicht. Wer lässt denn Zachäus nach vorne? Ich weiß nicht, was Zachäus dazu bewogen hat, sich auf die Suche nach Jesus zu machen. Es muss ein ganz starkes Motiv gewesen sein. Sonst wäre nicht das passiert, was passiert ist. Es gibt etwas, das bringt Zachäus im wahrsten Sinne des Wortes auf die Palme. Er, der Vornehme, der Wohlhabende, der Gutgekleidete, der Situierte, der Gewandte, der steigt auf einem Baum. Also man mag das ja kaum glauben. Auf eine Sykomore wahrscheinlich, ein wilder Feigenbaum. Ungefähr 15 Meter hoch, eine große Krone, 20 bis 25 Meter Umfang, mit weit verzweigten Ästen und großen Blättern. Auf ein Baum, auf den man gut steigen kann. Vielleicht war das ja auch wirklich wichtig für den Zachäus, also mit so einem orientalischen Gewand auf einen Baum steigen. Wir könnten das ja mal versuchen, wie das geht. In solch einem Baum kann man sich gut verstecken. Vielleicht haben die Kinder sonst darin gespielt. Jetzt klettert Zachäus hoch. Es wirkt schon sehr merkwürdig. Dieser große Baum, der Traum jedes Kindes, nicht unbedingt der Traum eines hohen Zollbeamten. Der Druck, das Motiv, Jesus sehen zu wollen, muss schon sehr hoch gewesen sein, dass Zachäus auf diesen Baum steigt. Und er bekommt das ja auch hin, er steigt darauf und niemand scheint es zu bemerken. Seine Kleidung war wahrscheinlich eher hinderlich als hilfreich. Und dann sitzt er da oben und guckt sich die ganze Szene an. Und er erreicht genau das, was er erreichen wollte. Er kann Jesus sehen. Mindestens aus der Ferne sieht er wahrscheinlich eine große Gruppe von Menschen kommen. Jesus ziemlich vorne dran, um ihn herum wahrscheinlich seine engsten Begleiter, seine Jünger, viele andere Menschen, die irgendetwas von Jesus mitbekommen wollten. Es war eine unglaublich erwartungsvolle Zeit damals. Die jüdische Bevölkerung wartete auf irgendetwas, was sie von diesem Joch der Römer erlöst. Letztlich warteten sie auf einen Befreier, auf einen politischen Befreier. Und sie hatten den Eindruck, das, was Jesus sagt und wie Jesus lebt, das könnte der sein. Und deshalb setzten sie natürlich alles daran, jedes Wort von Jesus aufzuschnappen und in seiner Nähe zu sein, um eben dann auch wirklich dabei zu sein, sozusagen, wenn die Bombe platzt. Und wenn Israel endlich von den römischen Besatzern befreit wird. Und manche haben sich gesagt, vielleicht ist er nicht nur der politische Befreier, vielleicht ist er ja sogar der von Gott gesandte Messias, der, der die ganze Welt erlösen soll. Und ich wäre doch dumm, wenn ich da jetzt nicht hingehe und mir das ansehe und gucke und höre, was da passiert. Und dieser ganze Trupp, wahrscheinlich mit einer entsprechenden Lautstärke und so, kommt die Straße entlang. Und dann bleibt Jesus stehen. Und zwar genau unter dem Baum, auf dem Zachäus sitzt. Es wirkt ja fast wie eine Karikatur, diese Geschichte. Also so etwas darf eigentlich nicht geschehen. Also ein hoher Wirtschaftsboss, der Chef von Daimler Chrysler oder von Siemens oder ich weiß nicht was, sitzt auf einem Baum und wird ertappt, als die große Menschenmenge vorbeikommt. Es ist irgendwie schon sehr irrsinnig. Bis dahin ist es Zachäus wahrscheinlich auf diesem Baum ganz gut gegangen. Er wurde ja nicht entdeckt. Aber jetzt plötzlich, als Jesus stehen bleibt und hochguckt und alle natürlich auch hochgucken und denken, was ist denn da oben, dass Jesus stehen bleibt und dahin sieht, da sehen sie Zachäus. Und Zachäus ist bekannt. Ich vermute, er wird knallrot. Ich habe überlegt, welche Situation gab es, wo es mir richtig peinlich war. Wir könnten so eine kleine Runde mal machen und mal uns gegenseitig erzählen, was war denn meine peinlichste Situation? Es ist schon eine Reihe von Jahren her, da habe ich die Telefonauskunft angerufen, wollte eine Nummer wissen und habe gesagt, ich weiß gar nicht mehr den Teilnehmer und den Ort. Es waren mit mir noch mehrere Leute in einem Raum und da war es am anderen Ende ganz still. Und es passierte gar nichts. Und dann sagte ich zu jemandem, der neben mir stand, ich glaube, jetzt ist sie in den Keller gegangen, um das Telefonbuch zu holen. Und dann meldete sich plötzlich wieder jemand am Telefon und sagte, das fände sie aber ziemlich unverschämt. Also, das war peinlich. Manche sind ja auch gut darin, peinliche Situationen zu träumen. Ich weiß nicht, was ihr für Träume habt. Ich habe manchmal Träume gehabt, da habe ich mich wiedergefunden in irgendeiner Situation, irgendwie öffentlich, und gucke an mir runter und stelle fest, ich habe keine Schuhe an. Und dann war immer die große Frage, wie komme ich hier wieder raus? Wie komme ich hier wieder raus? Zum Glück bin ich meistens wach geworden. Vielleicht hat Zachäus auch gedacht, wann werde ich endlich wach? Wann werde ich endlich wach? Aber der war schon wach. Und es war alles Realität. Er sitzt auf dem Baum, unten steht die Menge von Menschen, nicht nur 10 oder 15, bestimmt mehrere hundert, und alle gucken hoch und sehen Zachäus, der auf dem Baum sitzt. Also wie soll sich denn diese Situation auflösen, ohne dass Zachäus das Gesicht verliert? Also es ist doch unglaublich peinlich. Vielleicht war es auch einen Augenblick sehr still. Alle stehen da und gucken und überlegen, wer sagt jetzt zuerst was? Zachäus. Die Leute, die da sonst irgendwie alle mitgekommen sind, in diesem Pulk von Menschen. Jesus. Wer sagt zuerst was? Jesus könnte ja Zachäus nach allen Regeln der Kunst zusammenfalten. Könnte ihm sagen, Zachäus, weißt du irgendwie, du spinnst. Also nicht nur, dass du auf diesem Baum sitzt, du spinnst auch sonst. Was tust du hier eigentlich? Wie gehst du mit den Menschen an, um die zu deinem Volk gehören? Wie gehst du mit Geld um? Zachäus, du bist doch unehrlich von oben bis unten, von Anfang bis Ende. Alles, was du hast, alles, was du besitzt, das ist doch das Ergebnis von Betrug. Sieh zu, dass du von diesem Baum runterkommst und dann raus aus der Stadt. Oder wir lassen dich da oben verhungern oder irgendwas anderes. All das tut Jesus nicht. Jesus macht es anders. Jesus macht es immer anders. Und das führt zu einem dritten Schritt. Der andere Zachäus. Was sagt Jesus zu Zachäus? Zachäus, komm schnell herunter. Ich möchte Gast in deinem Haus sein. Da haben sich jetzt wahrscheinlich alle gewundert. Zachäus? Weil wer besucht schon Zachäus? Also wer ist schon gerne zu Gast bei einem offensichtlichen Betrüger? Zachäus wird sich gewundert haben, die anderen Menschen werden sich gewundert haben. Es wird möglicherweise wieder still geworden sein, dass alle denken, was soll das jetzt? Jesus geht zu Zachäus. Es gibt doch eine Menge von anderen Menschen in dieser Stadt, die hätten ein viel größeres Recht darauf, dass Jesus bei ihnen zu Besuch ist. Die Armen, die Kranken, die Benachteiligten, die, um die er sich ja sonst auch kümmert. Warum denn ausgerechnet Zachäus? Muss das denn sein? Aber Jesus macht es eben anders, als die Menschen denken, wie so oft. Und natürlich gibt es eine Parallelität, eine Gemeinsamkeit zwischen Zachäus und anderen Menschen der damaligen Zeit, die durch das soziale Raster gefallen sind. Zachäus ist genauso wenig geachtet. Deshalb lädt Jesus sich selbst bei ihm ein. Und das finde ich toll. Jesus packt den Zachäus bei etwas, was der Zachäus kann, was ihm keine Schwierigkeiten macht. Also stellt euch vor, unser Bundespräsident Horst Köhler würde hereinkommen und würde sagen, ich möchte gerne bei dir heute Abend essen. Was würdest du denken, was du jetzt alles machen müsstest? Oder du oder irgendjemand anders, ganz egal. Horst Köhler kommt zum Abendessen. Ist das eigentlich aufgeräumt? Wie sieht die Küche aus? Müsste ich das Bad nochmal schnell putzen? Was habe ich im Kühlschrank? Kann ich noch irgendwie es schaffen, den schimmligen Käse schnell zu entsorgen? Und so weiter. Das alles ist für Zachäus kein Problem. Denn der weiß ja sofort, wie das geht. Ich habe mein Personal zu Hause, ich muss den Leuten sagen, wie das geht. Endlich können sie mal wieder so richtig loslegen. Die Küche anschmeißen, nochmal schnell sauber machen oder was weiß ich. Und dann geht es los. Der hat doch nicht nur ein volles Konto, der hat auch volle Vorratskammern. Jesus packt Zachäus bei dem, was er wirklich kann. Das ist Zachäus Begabung, Partys zu geben. Schade war bis jetzt nur, dass wahrscheinlich kaum jemand gekommen ist, wenn er eingeladen hat. Bei Zachäus spielt Geld keine Rolle. Das wird, ich glaube, es wird eine richtig gute Party gewesen sein. Das kann man wohl so sagen. Zachäus, Jesus, die Familie von Zachäus, die werden da alle zusammengesessen haben. Und wenn im Orient gefeiert wird und gegessen wird, dann ist das ein großes soziales Ereignis. Und dann dauert das eine ganze Weile. Und da wird gefeiert, da wird gesungen, da wird geredet, da wird gegessen, wird getrunken. Das ist keine asketische Veranstaltung. Ganz im Gegenteil. Ich glaube manchmal, dass unsere Feiern relativ harmlos und blass sind gegen Feiern im Orient. Vielleicht ist es nach langer Zeit das erste Mal, dass Zachäus Besuch hat. Vielleicht steht Zachäus da und guckt sich das alles an und denkt, boah, was ist das toll. So lange ist niemand bei mir gewesen. Vielleicht hat er ab und zu mal ein Essen gegeben für seine Zollkollegen. Aber was ist das schon für eine Feier mit lauter Zollbeamten? Also ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Die anderen Leute, die das alles mitbekommen haben, also sonst, ich glaube, Zollbeamte sind schon auch ordentliche Leute. Die anderen Leute, die das alles mitbekommen haben, die sind auch mitgegangen. Denn die haben gedacht, das wollen wir uns doch nicht entgehen lassen, was jetzt passiert. Also was geschieht denn zwischen Jesus und Zachäus? Was werden die miteinander reden? Das wollten sie doch mitbekommen. Die Häuser damals hatten keine Fenster, so wie unsere Gebäude, sondern hatten oft eher Maueröffnungen, damit die Wärme auch wieder raus kann. Und sie werden sich um das Haus und an die Fenster gedrängt haben, um mitzubekommen, was geschieht. Es gibt andere Geschichten in den Evangelien, da wird das ganz deutlich, wie eng gedrängt Leute um ein Haus herumstehen, um zu gucken, was innen drin geschieht. Und was sie dann sehen und hören, das lässt sie staunen. Zunächst mal natürlich sehen sie Zachäus und seine Familie, das Personal und Jesus mittendrin. Und ich stelle mir vor, wie sie zusammen essen, wie sie lachen, wie sie trinken. Und dann wird noch ein Krug Rotwein geholt und noch einer, muss ja kein Auto fahren. Sie werden einen wunderschönen Nachmittag oder Abend haben, auf jeden Fall. Und vielleicht hat es eine ganze Weile gedauert, bis Zachäus endlich anfängt zu reden. Und seine Gedanken irgendwie sortiert hat. Und dann sagt er, Jesus, weißt du was? Die Hälfte von meinem Vermögen gebe ich den Armen. Die Hälfte von meinem Vermögen. Wer von euch etwas Vermögen hat, kann das ja mal so kurz durchrechnen, was das heißt. Die Hälfte von meinem Vermögen gebe ich den Armen. Das machen nicht viele Menschen. Zachäus kommt aber auf diese Idee. Irgendetwas in der Begegnung zwischen Jesus und ihm muss ihn dazu bewogen haben, diese Entscheidung zu fällen. Die Priorität so zu setzen und zu sagen, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen. Und er sagt noch etwas Zweites. Das, was ich den Menschen dieser Stadt, denen, die hier durchgezogen sind, den Handeltreibenden, was ich denen zu viel abgenommen habe, das gebe ich ihnen vierfach zurück. Weiß nicht, wie viel Zachäus da noch übrig behält. Das wird zum Leben gereicht haben, nehme ich mal an. Aber da hat er ziemlich tief in die Tasche gegriffen, sozusagen. Das, was ich anderen zu viel abgenommen habe, gebe ich vierfach zurück. Überlegt mal, wie das wäre, wenn alle Menschen, die in Deutschland betrügen, den Betrogenen das Vierfache zurückgeben. Was wären das für finanzielle Transaktionen? Wie kommt Zachäus darauf, genau das zu sagen? Ich gebe das dem Betrogenen vierfach zurück. Damit bewegt Zachäus sich ganz exakt in den Bahnen des Alten Testamentes und der alttestamentlichen Vorschriften. Betrug soll vierfach wieder gut gemacht werden. Das macht nochmal sehr deutlich, woher Zachäus kommt, von seiner Biografie, von seiner Geschichte her. Er kommt aus dem Judentum, darin kennt er sich aus. Und er weiß genau, was das heißt, zu betrügen und wie ein Betrug wieder gut zu machen ist. Vierfach zurückzahlen. Was wird das in Jericho für ein Gerede gegeben haben? Ich vermute, dass schon die Menschen, die da um das Haus herumstanden, schon überlegt haben, Mensch, was heißt das? Und dann werden die Ersten gesagt haben, Mensch, ich bin gestern bei dem durchgegangen und der hat mir 200 Euro zu viel abgenommen. Ich kriege 800 von dem. Und der Nächste sagt, ja, vorletzte Woche, bei mir waren das, glaube ich, 350 mal 4, das sind 350 mal 4, das sind 1400, glaube ich. Die kriege ich zurück, was kann ich damit machen? Oder die Armen, die einfach immer schon am Rand waren, die ausgestoßen waren, die das mitbekommen haben. Vielleicht sind andere zu ihnen hingelaufen, weil sie gar nicht so schnell mitkamen. Gesagt, du, der Zachäus gibt die Hälfte seines Vermögens an die Armen. Sieh zu, dass du was abbekommst. Wie wird das gewesen sein? Ich spinne mal so ein bisschen rum. Wie wird das gewesen sein, als Zachäus durch Jericho gegangen ist mit dem großen Sack voller Geld und Menschen Geld gebracht hat? Sonst hat er immer nur einkassiert. Was hat er auch sein Personal losgeschickt? Kann ja auch sein. Aber sozusagen von dem Haus des Zachäus aus wird in der Stadt Geld ausgeschüttet, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber natürlich steckt in dieser Aktion, in dieser Handlung auch etwas durchaus auch nochmal Schwieriges oder Peinliches letztlich. Weil mit jeder Summe, die Zachäus auszahlt, macht er ja auch deutlich, ich habe einen Menschen betrogen. Und es ist ja nicht so einfach, zu jemandem hinzugehen und zu sagen, ich habe dich betrogen. Ein Freund von mir ist groß geworden in der Lüneburger Heide. Als 16-, 17-Jähriger, bevor er Christ wurde, ist er auch mit einem Freund zusammen losgezogen in einem kleinen Ort. sind zum Beispiel in die Kirche eingebrochen und haben sich den Feuerlöscher genommen und haben den Feuerlöscher einmal rund um den Altar entleert. Oder sie waren auf einer Baustelle, auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, da wurde gerade eine neue Halle gebaut und es war so eine Pumpanlage installiert, um das Grundwasser rauszupumpen. Und sie haben diese Pumpe demoliert und es lief alles voll Wasser und das Fundament sackte ab. Das war ein Schaden in sechsstelliger Höhe. Und noch manche andere Sachen hat er angestellt. Henning heißt er. Sage nichts über Hennings, die hier sitzen. Nachdem er Christ geworden war, hat er überlegt, was habe ich eigentlich alles gemacht? Welchen Menschen habe ich einen Schaden zugefügt? Und dann ist er durch das Dorf gegangen und hat überall geklingelt. Bei dem Pastor hat gesagt, das mit dem Feuerlöscher war ich. Bei den Bauern hat gesagt, das mit der Pumpe, das war ich. Und was da noch so alles war. Ich glaube, das war kein leichter Gang. Aber ich glaube, es war ein unglaublich befreiender Gang. Zu sagen, das war ich. Das ausgesprochen zu haben, was die ganze Zeit eigentlich die Last auch auf seinen Schultern gewesen ist. Vielleicht ist es dem Zachäus ganz ähnlich gegangen. Vielleicht hat er auch das als Befreiung empfunden, Menschen Geld zurückgeben zu können. Und vielleicht hat es im Anschluss an diese große Verteilaktion noch viel mehr Feiern gegeben. Wenn Zachäus sehr reich war, wird er noch Geld übrig behalten haben und konnte nochmal eine Party geben und sagen, jetzt lade ich nochmal alle ein, die bis jetzt noch gar nicht bei mir waren. Keine Ahnung, aber vielleicht ist es so gewesen. Eines tut Zachäus nicht. Er gibt nicht seinen Beruf auf. Davon berichtet zumindest Lukas nichts. Und deswegen, glaube ich, müssen wir einfach davon ausgehen, dass Zachäus zunächst mal einfach weiter beim Zoll gearbeitet hat. Aber ich vermute, oder bin mir ziemlich sicher, er hat anders gearbeitet. Er ist verlässlich geworden, integer, vertrauenswürdig. Also er hat Eigenschaften entwickelt, die in einer Gesellschaft sehr wichtig sind, gerade für Verantwortungsträger. Das merken wir doch selber, wie einschneidend das ist, wenn wir den Eindruck haben, Menschen, die in unserer Gesellschaft wichtig sind, sind nicht vertrauenswürdig, sind bestechlich. Zachäus vollzieht eine ganz große Wende in seinem Leben. Er wird, ich glaube, vielleicht kann man das fast so sagen, er wird zu einem anderen, zu einem neuen Menschen. Der andere Zachäus. Und ein vierter und letzter Punkt. Und was ist mit mir und mit dir? In vielen wird es uns, euch, so gehen wie Zachäus. Wenn alles klappt, werdet ihr groß werden. Vielleicht nicht alle unbedingt an Zentimetern, aber vielleicht an Einfluss, an Macht, an Kompetenz, an Wissen, an Intelligenz. Und das ist ja was. Und ich finde das wichtig. Und wir brauchen in unserer Gesellschaft, in dieser Welt, Menschen, die verantwortungsvolle Positionen wahrnehmen und auch ausfüllen können. Und ich wünsche euch sehr, dass ihr nach dem Studium in einem Beruf landet, den ihr mit eurem ganzen Wesen, mit eurer Person ausfüllen könnt, an dem ihr Freude habt, dass ihr Verantwortung übertragen bekommt, die ihr gerne auch übernehmt und der ihr gerecht werden könnt. Wenn das gut geht, ihr Erfolg habt, dann wird euch das Sympathien einbringen, es wird euch Einfluss ermöglichen. Wir könnten uns ja in 10 oder 20 Jahren nochmal treffen und mal gucken, was ist aus den Einzelnen eigentlich wohl geworden. Ihr könnt groß werden. Es kann auch das andere passieren, dass ihr Erfahrungen des Kleinseins macht, genauso wie Zachäus. Auf einer verantwortungsvollen Position zu sitzen und zu merken, ich werde gemieden, ich werde übergangen, es redet niemand offen mit mir. Vor kurzem ist mir ein Akademiker begegnet, der eine wichtige Auslandsreise machen muss. Es ging um ein sehr großes Projekt. Und von seinen ganzen oberen Angestellten hat er niemanden mitgenommen. Er hat nur seine Sekretärin mitgenommen. Eine Frau, die Christin ist. Und sie hat ihn gefragt, warum nehmen Sie nur mich mit und niemand anders? Er sagt zu ihr, Sie sind der einzige Mensch in diesem Laden, dem ich vertraue. Erfahrungen des Kleinseins. Andere vertrauen mir nicht, andere enthalten mir etwas vor, Informationen, was weiß ich. Andere sind neidisch, wollen mich aus dem Rennen drängen und so weiter. Beides werdet ihr wahrscheinlich machen. Erfahrungen des Großseins und auch Erfahrungen des Kleinseins. Und es besteht auch die Möglichkeit, die dritte, die Erfahrung zu machen, dass das Leben einen anderen Weg nehmen kann. Es besteht die Möglichkeit, die Prioritäten des Lebens anders zu setzen. Den eigenen Erfolg nicht zum obersten Ziel zu machen. Es besteht die Möglichkeit, verlässlich, integer und vertrauenswürdig zu werden. Und zwar nicht unbedingt aus einer eigenen Anstrengung heraus. Ich glaube, das wäre ein ganz schwieriges Unterfangen. Das wäre der Versuch, sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Ich glaube, dass die Fähigkeiten, uns selbst zu verändern, relativ gering sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass das etwas wird, die ist nicht so sehr hoch. Viel zu schnell kommen wir ja an unsere Grenzen. Diese Geschichte von Zachäus zeigt mir, dass es eine Möglichkeit gibt, dass menschliches Leben anders, neu wird. Und diese Möglichkeit kommt dann in den Horizont, kommt dann zum Tragen. Und diese Möglichkeit wird zu einer Wirklichkeit, wenn ein Mensch Jesus begegnet. Dann wird aus der Möglichkeit des neuen Lebens eine Wirklichkeit. Der Schlüssel zu einem neuen, zu einem anderen Leben, zu einem letztlich unabhängigen, zu einem freien Leben, liegt in dem Angebot, das Jesus selber macht. Ich will bei dir, in deinem Haus, ich will in deinem Leben zu Gast sein, sagt Jesus. Lässt du ihn hineinkommen? Vielen Dank fürs Zuhören.